Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Ja, das ist Free FM live aus der Volkshochschule mit unserem Gast Be Reloaded. Ein bisschen Geduld und schon geht's los.
Es ist Sonntag, der 8. September 2013. Damit begrüßt Sie Friedrich Hoop zur heutigen Plattform bei Radio Free FM. Normalerweise wird ja am Sonntag um diese Uhrzeit eine Plattformsendung der letzten Tage wiederholt. Heute sind wir im Rahmen des Gastspiels von Radio Free FM im Einsteinhaus im Club Orange. Neben mir sitzt Dorothee Ackermann. Sie wird gemeinsam mit mir durch die Sendung führen.
Ja, von mir auch einen schönen guten Morgen.
Ja, in Zusammenarbeit mit der Initiative Grundeinkommen Ulm ist es uns gelungen, Inge Hannemann nach Ulm und in die Sendung zu holen. Inge Hannemann ist Arbeitsvermittlerin in einem Hamburger Jobcenter. Unser Thema lautet konkret Hartz IV. Widerspruch zwischen Regularien und Gewissen. Inge Hannemann ist von den kritischen Mitarbeitern des Jobcenters oder aller Jobcenter hier in Deutschland die vielleicht bekannteste, weil sie mit einigen Punkten an die Öffentlichkeit gegangen ist. Punkte innerhalb von Hartz IV, die sie nicht als vertretbar ansieht, mit den Menschenrechten sozusagen kollidierend. Die Menschenrechte sind niedergelegt in Artikel 1 Grundgesetz. Man könnte Inge bezeichnen als Deutschlands vielleicht bekannteste Whistleblowerin. Und durch den Gang an die Öffentlichkeit hat sie auch ihren Arbeitsplatz gefährdet. Zumindest ist sie aktuell freigestellt. Inge Hannemann ist auch als Hartz-IV-Rebellin bekannt geworden. Ganz herzlich willkommen in Ulm bei Radio Free FM, liebe Inge Hannemann aus Hamburg.
Hallo.
Wer ansonsten in dieser Sendung mit dabei ist, werden wir gleich verraten. Liebe Inge, stell du dich vielleicht kurz mal persönlich vor und wie dein beruflicher Werdegang war.
Gut, ich bin 45, verheiratet, lebe derzeit in Hamburg und auch sehr gerne. Mein beruflicher Werdegang ist ganz schnell gesagt auch eine ganz klassische Ausbildung, Speditionskauffrau, aber wenig in dem Bereich gearbeitet. Dann habe ich eine Ausbildung zur Netzwerkadministratorin gemacht, ein Studium Journalistik und PR-Beraterin. Ja, und über die Bildungsträger, da habe ich 10 Jahre zuvor gearbeitet, bin ich sozusagen in die Höhle des Löwens gegangen, freiwillig, aufgrund dessen, dass die Bildungsträger, weil die Maßnahmen so billig wurden, mich nicht mehr gut bezahlen konnten. Also ich konnte entscheiden, aufstockend Hartz IV oder ich gehe selbst in ein Jobcenter und habe mich dann für diesen Weg entschieden.
Es gab beim Arbeitsgericht in deiner eigenen Sache einen Gütetermin. Wie ist denn der Stand?
Der Stand ist, dass es zu keiner Einigung kam. Wir haben bis morgen Zeit, uns zu äußern, in welchem Bereich ich tätig sein möchte. Ich bleibe dabei im Rahmen des Sozialgesetzbuchs 2, also im Jobcenter auf jeden Fall. Wir werden sehen, wie die Stadt reagiert. Die Stadt muss mir ein Stellenangebot, eine Alternative bringen oder auch das Jobcenter selbst.
Inge, du hast vorhin schon ein bisschen referiert innerhalb des Hauses für unsere Radiohörer. Worin liegt das Hauptproblem bei Hartz IV?
Also das Hauptproblem ist einfach, dass wir zu viele Kannbestimmungen haben, dass die Sanktionspraxis sehr weit ausgereizt wird. Das sieht man anhand der steigenden Zahl der Sanktionen. Und die Sanktionen ist das, was mir immer ganz große Bauchschmerzen macht, weil das bringt die Menschen in existenzielle Not. Es ist ein Machtinstrument, was wir haben. Damit können wir wirklich wie eine Keule rumschleudern und sagen, wenn du nicht machst, was wir wollen, dann sanktionieren wir dich.
Was war es denn, das dich konkret dazu gebracht hat, an die Öffentlichkeit zu gehen?
Die Leute erwarten immer, es war ein Schlüsselmoment. Nein, es waren viele Schlüsselmomente in den letzten Jahren, beginnend so mit 2007, als die Regeln insbesondere in der Sanktionspraxis im Jugendbereich verschärft wurden. Seit 2007 gilt es, dass wir den Menschen erstmal Misstrauen entgegenzubringen haben beim Erstantrag wegen eventuellem Leistungsmissbrauch. Und im Jugendbereich streichen wir den jungen Menschen nach der zweiten Pflichtverletzung das komplette Geld, also Miete und das Geld zum Leben. Und das ist das, was mir unwahrscheinlich aufgestoßen ist.
Sanktionspraxis. Du sagst, das ist gar nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Was passiert denn im Einzelfall, wenn jemand kein Geld mehr bekommt, weil er vielleicht mehrere Sanktionen laufen hat?
Das ist so, also warum sage ich, es ist nicht mit dem Grundgesetz vereinbart? Wir haben Artikel 1, es ist unsere Menschenwürde, die ist unantastbar. Wenn ich dem Menschen Geld kürze, kommen sie in noch mehr Not als bisher. Das Geld ist eh schon sehr wenig und die Geldkürzung kann wirklich bis zur Obdachlosigkeit führen. Selbst wenn die Sanktion nicht berechtigt ist, müssen die Menschen klagen in der Regel und das dauert mindestens schon 3-4 Monate, wenn nicht sogar Jahre, ja, je nach Klageverfahren.
Es wird behauptet, du selber hättest Sanktionen nicht verhängt, wo du es hättest müssen. Wie sieht denn das genau aus und was sagst du persönlich dazu?
Genau, das ist immer das, was die Medien so gerne aufnehmen. Das klingt natürlich gut, Hannemann sanktioniert nicht. Natürlich habe ich sanktioniert. Ich musste sanktionieren, damit ich intern keinen Ärger bekomme, damit es nicht auffällt, dass mich das stört. Habe dann aber nach weiterer Überprüfung die Sanktion wieder zurückgenommen und zwar immer mit Beweisen, dass wichtige Gründe vorlagen. Oder ich habe den jungen Menschen geholfen und gesagt, so, pass auf, ich brauche ein ärztliches Gutachten, ich brauche eine Krankmeldung, damit ich eben nicht zu sanktionieren habe.
Du sagst auch, dass Jobcenter-Mitarbeiter gezwungen sind, gegen Artikel 1 zu verstoßen. Wie sieht denn das konkret aus?
Das ist ganz einfach erklärt. Das Grundgesetz hat bei uns in den Jobcentern keine Wertigkeit. Das kennen wir gar nicht. Bei uns gilt nur das Sozialgesetzbuch 2. Und ich sage, aber wenn ich über das Gesetzbuch, Sozialgesetzbuch 2 hinausschaue, dann habe ich ein Grundgesetz und das ist für mich immer höherwertiger als jedes andere Sozialgesetzbuch.
Okay, das klingt gut, denn das Grundgesetz ist ja das wichtigste, das höchste Gesetz hier in Deutschland und das darf durch andere Gesetze auch nicht verletzt werden. Ich denke, das ist ein wichtiger Hinweis.
Richtig, das ist ein ganz wichtiger Hinweis, ja. Und ich selbst hatte ja in meinem Büro die ersten 19 Artikel immer an meiner Pinnwand hängen, an der Wand und die ganz wichtigen für die Erwerbslosen immer rot. Und die waren öfters abgehängt, wenn ich im Urlaub war und wurden einfach entfernt.
Siehst du denn ein bedingungsloses Grundeinkommen als Alternative zum jetzigen System?
Ja, das ist auch relativ einfach, weil das bedingungslose Grundeinkommen berücksichtigt die Menschenwürde. Das bedeutet, die Menschen bekommen eine Grundsicherung sozusagen, ohne erstmal zwar Gegenleistung zu bringen. Das klingt immer so, aber ich glaube nicht dran. Die Menschen bringen trotzdem die Gegenleistung. Ja, und vor allen Dingen, man muss bedenken, wir haben nicht genügend Arbeit für so viele arbeitslose Menschen. Und das Ehrenamt wird damit endlich mal bezahlt und damit auch wirklich die Menschenwürde berücksichtigt.
Kannst du vielleicht kurz erläutern, wie ein bedingungsloses Grundeinkommen sinnvollerweise aussehen sollte?
Also es sollte so aussehen, dass wir einen Grundstock haben. Ich laufe da relativ konform mit dem Götz-Werner von rund 1.000 Euro. Dann aber nicht an eine Gegenleistung gekoppelt, aber durchaus daran gekoppelt, dass man sagt, suchen Sie sich eine Arbeit, das, wo Sie die Fähigkeiten haben oder das, was Sie auch machen möchten und dann entsprechend durchaus auch gegengerechnet wird.
Du hast einen Blog gegründet im Internet. Was kann dieser Blog und wie heißt der? Wie kommt man dahin?
Also der Blog nennt sich Altona Blog. Das liegt daran, weil ich in Hamburg-Altona wohne. Man findet ihn über Google, ganz klar, oder allein schon über meinen Namen. Der beschreibt die kritischen Zustände in den Jobcentern, aber auch mein Zorn, wie mit dem Brandbrief. Er hat offene Briefe an die Vorstände in der BA oder auch an die Frau von der Leyen. Und also er ist sehr bunt gemischt von Zeigen der Missstände, aber auch vom Zeigen meiner Wut.
Bei uns auf dem Podium sitzt auch Marcel Calvas. Er ist Studierender bei der Bundesagentur für Arbeit und er hat im Arbeitsamt Ulm hier eine Praxisstelle. Wie habt ihr beide euch denn kennengelernt?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe das auch letztens überlegt, ob ich ihn gefunden habe oder er mich. Das sollten wir vielleicht mal heute noch klären, Marcel. Und ich finde das unwahrscheinlich mutig, was der Marcel macht. Er ist sehr jung und ich finde das toll, dass junge Menschen sich so engagieren. Ich meine, er sitzt noch als Student in der Akademie von Seiten der Bundesagentur für Arbeit und kritisiert das System. Und mit dem Wissen, was ihm passieren kann, und das ist, hat meinen allerhöchsten Respekt verdient.
Dorothee sitzt neben mir. Du hast nicht nur oder du siehst nicht nur besser aus als ich, sondern du hast heute auch die schönere Stimme, nicht von Wind und Sonne gegerbt, so wie ich. Dorothee, dein Part, einmal den Marcel ein bisschen auszuquetschen, was er denn so erlebt hat hier in Ulm.
Ja, genau. Also wir haben jetzt schon gehört, du studierst bei der Bundesagentur für Arbeit. Was genau, also wie äußert sich denn deine Kritik am System? Was genau machst du denn?
Ja, also ich schreibe auch einen Blog. Auf die Idee bin ich gekommen, weil ich von Inge Hannemann erfahren habe. Und ich habe schon länger diese Kritik gehabt und bin auch mit dieser Grundkritik einfach in das Studium reingegangen und habe mir überlegt, ich will das Ganze kritisieren und wirklich mal gucken, was ist denn gut und was ist nicht so gut. Und dann hat sich das irgendwann so gesteigert, dass ich gedacht habe, jetzt muss ich irgendwas machen. Und dann kam mir diese Idee mit dem Blog gerade recht. Und dann habe ich da diese Kritik halt immer Stück für Stück dann da reingeschrieben.
Und wie ist dann deine Meinung zu dem System? Eine Revolution scheint dann nötig zu sein oder wie sieht es dann aus?
Ja, also ich bin ganz stark für die friedliche Revolution, muss ich immer dazu sagen, weil viele verbinden das natürlich mit Gewalt. Aber ich denke, es sind die Missstände, die sind so groß mittlerweile, wenn man das gesellschaftlich betrachtet. Die Ungleichheit, die wächst extrem auseinander, wenn man das mal global betrachtet, aber auch jetzt allein für Deutschland. Deswegen glaube ich, dass wir endlich mal einen wirklich radikalen Umsturz brauchen. Ja? Aber radikal heißt nicht mit Gewalt, sondern wirklich friedlich. Ja.
Wir hatten es vorhin ja schon von den Hartz-IV-Gesetzen. Was ist deiner Meinung nach das Problem an der Agenda 2010?
Also Agenda 2010 beinhaltet ja mehrere Punkte, ja, die alle halt ein Nachteil bedeuten halt wirklich für die Arbeiterinnen und für die Erwerbslosen. Ja. Einmal ist es die Rente mit 67 zum Beispiel, der Ausbau von Leiharbeit, sind viele Punkte dabei und unter anderem halt auch eben die Hartz-Gesetze mit der Spitze Hartz IV sozusagen, ja, was natürlich das Bekannteste ist und was natürlich dadurch auch am meisten zu kritisieren ist. Und da kritisiere ich auch wie Inge Hannemann am meisten die Sanktionspraxis und diese Sanktionen, die so vorgeschrieben sind, weil die ganz klar unter dieses Existenzminimum drunter gehen. Ja. Allein schon die Hartz-IV-Sätze sind ja schon sehr niedrig, zu niedrig. Und dann die Sanktionen, die gehen ja dann nochmal drunter, ja, unter dieses ganze Niedrige schon. Und damit gibt es schon Riesenprobleme, meiner Meinung nach.
Okay. Also ist die Sanktionspraxis das Einzige, was sich dann durch die Hartz-IV-Gesetze geändert hat im Vergleich vor der Agenda 2010?
Nö, das ist nicht das Einzige. Also die anderen Punkte sind, also der Hauptpunkt ist einfach der Druck, der gestiegen ist. Ja, natürlich ist die Sanktion eine Form dieses Drucks, aber es sind ja nicht nur direkt die Sanktionen, die zu diesem Druck führen, sondern auch allein eine Androhung, ja, die da schon dazu führt, dass die Leute dann sich genötigt fühlen, jetzt auf einmal in die Leiharbeitsstelle reinzugehen, in niedrig bezahlte Jobs, in die 1-Euro-Jobs, in irgendwelche sinnlosen Maßnahmen und sie müssen sich immer diesem System fügen, ja, weil sonst kommt sozusagen immer diese Keule, entweder direkt durch die Sanktionen oder halt anderweitig. Ja. Mhm. Und natürlich muss man in dem Rahmen nicht nur das Hartz-IV-Gesetz erwähnen, sondern auch Hartz-I bis Hartz-III-Gesetze, was unter anderem mit beinhaltet, dass ein Zielsystem eingeführt wurde intern und dass jetzt Zahlen erreicht werden müssen. Es wird vorgegeben, ihr müsst jetzt so und so viele Leute vermitteln, so eine gewisse Quote erfüllen, damit die Zahlen dann erreicht werden, damit dann am Ende von dem Jahr grüne Balken dann dastehen in der Agentur für Arbeit oder in dem Jobcenter dann. Ja.
Ja, es wird ja auch oft gesagt, dass wer Geld braucht, dafür etwas leisten soll. Und mit diesem Argument wird gerechtfertigt, dass Erwerbslose von den Arbeitsämtern und den Jobcentern alle Maßnahmen und Arbeitsstellen annehmen sollen, egal ob sie dafür auch Interesse haben. Was kann denn auf diese Argumentation entgegnet werden?
Ja, das ist immer ziemlich erstaunlich. Ja. Es wird immer genau dieser Vorwand gebracht, auch dieses, die Leute liegen in dieser sozialen Hängematte und damit versucht man eben diese ganzen wirklich entwürdigenden Maßnahmen dann zu rechtfertigen und da muss man sich ganz entschieden dagegen wehren und eben auf das Grundgesetz verweisen, was wir schon vorhin besprochen haben. Also jeder Mensch hat die Würde und verliert sie nicht dadurch, dass er Hartz IV sozusagen beantragen muss. Das ist ja völliger Schwachsinn oder dadurch, dass er Migrationshintergrund hat oder sonst was, sondern allen Menschen muss diese Würde gewährleistet werden und Das ist, denke ich mal, das entscheidende Gegenargument. Ja.
Okay. Ein zentrales Instrument, das hatten wir ja vorhin schon, um Erwerbslose in prekäre Beschäftigungsverhältnisse zu drücken, sind die Sanktionen. Was genau bedeutet das, Sanktionen, und was bedeutet es dann auch für die Betroffenen?
Ja, für die Betroffenen bedeutet es natürlich, Machtgefälle ist es erstmal natürlich wieder, ja, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Also sie sind der Behörde untergeordnet und fühlen das direkt dann durch die Geldkürzung. Ja. In dem Arbeitslosengeld 1-Bezug ist es vielleicht noch nicht immer direkt so schlimm wie im Hartz-IV-Bezug sozusagen, weil es dann ja direkt an die Existenz geht. Aber dennoch ist es natürlich immer dieser Ausdruck von diesem Machtgefälle. Ja. Und dadurch werden sie dann eben genötigt, alle Arbeitsbedingungen anzunehmen. Hauptsache, sie kommen aus diesem Bezug wieder raus, egal was für eine Arbeit. Ja. Und das ist eben diese ganz große Masche, mit der gearbeitet wird, ja, damit die Leute schnell wieder rauskommen aus dem Bezug und damit man keine Gelder mehr zahlen muss.
Um auch intern die Umsetzung der Hartz-IV-Gesetzgebung abzusichern, gibt es ja sowohl im Arbeitsamt als auch in den Jobcentern ein Zielsystem. Was genau beinhaltet dieses Zielsystem?
Zum einen geht es darum, die Dauer von der Arbeitslosigkeit zu verkürzen. Und es geht darum, die Vermittlungen zu erhöhen, also dass mehr Leute vermittelt werden und weniger sozusagen erwerbslos bleiben. Und also es sind reine quantitative Vorgaben. Es geht nicht um die Qualität von irgendwelchen Jobs, sondern es geht darum, dass in viele Jobs vermittelt wird. Es geht darum, dass eben die Arbeitslosigkeitsdauer kürzer wird, egal durch welchen Abgang. Ja. Es geht erstmal um diese Quantität in diesem Zielsystem.
Und inwiefern fördert das dann Leiharbeit?
Ja, die Leiharbeit ist natürlich dann das geeignete Mittel, um halt eben die Leute halt schnell loszuwerden. Und auch wenn es dann für 50% der Leute auch nur für 3 Monate ist, dann ist es eigentlich umso besser wieder für das System. Dann kommen die wieder zurück in die Erwerbslosigkeit und dann kann das ganze Spiel wieder vom Neuen beginnen. Die sind dann wieder 3 Monate oder kürzer in Leiharbeit und dann wieder. Und dann zählt es sogar doppelt für die Zahlen. Also es ist ein ganz große, dieses Zielsystem, das ist, führt einfach zu so viel Ungerechtigkeit.
Ja. Im Spiegel wurden über die Mängel im Zielsystem berichtet, aber auch über halblegale bis illegale Methoden, die angewandt werden, um die Zahlungen zu erfüllen. Was für Erfahrungen können aus dem Arbeitsamt in Ulm dazu berichtet werden?
Ja, also ich bin ja in den Praxisphasen immer in Ulm und da habe ich auch schon mitbekommen, also ich nenne ja da jetzt keine Namen direkt, aber dass da natürlich die Teamleiter vor allem haben ja diese Zielvorgaben und natürlich dann alles versuchen, um die für das Jahr dann zu erreichen. Ja. Und da gibt es zum Beispiel die Methode, dass dann die Leute, also die als Kunden dann bezeichnet werden, wogegen ich mich auch wehre, die werden dann abgemeldet aus dem System teilweise, damit sie nicht mehr für die Statistik zählen. Und dann sind die Zahlen dann hinterher besser, ja. Und das habe ich in Ulm wirklich direkt auch so erfahren von einem Teamleiter und kann das damit direkt bestätigen, was der Spiegel geschrieben hat.
Mhm. Vom Arbeitsamt werden Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen und Erwerbslose als Kunden bzw. Kundinnen betreut. Was fällt bei einem Vergleich der beiden Gruppen in der Behandlung auf?
Ja, das ist relativ interessant. Also es gibt 2 Teams wirklich, also was Inge auch vorhin im Vortrag gesagt hat, der Arbeitgeber-Service nennt sich das und dann eben die Vermittlerin für die Erwerbslosen. Und eigentlich logischerweise müsste man ja denken, es gibt auch Sanktionen für Arbeitgeber, ja, wenn man schon das ganze Ding durchzieht. Die gibt es auch, aber es sind so zahnlose Tiger, dass sie eigentlich nie in der Praxis wirklich angewendet werden. Und ich habe mal so ein bisschen rumgefragt und ein Fall konnte mir wirklich berichtet werden, wo mal ein Arbeitgeber sozusagen dann nicht mehr betreut wurde, weil er wirklich so viel schon betrieben hat mit den Erwerbslosen, dass es wirklich gar nicht mehr ging. Ja. Aber ansonsten versuchen die ja alles zu tun, damit mehr Arbeitgeber dann ihre Stellen da bieten. Ja.
Marcel, du hast ja jetzt von der Uni her theoretische Einblicke, du hast aber auch praktische Einblicke gesammelt. Wo sind denn die Diskrepanzen insgesamt am größten? Vielleicht kannst du uns das ein bisschen vertiefen.
zwischen Theorie und Praxis
zwischen ist, Theorie, was man da so als Grundsätze lernt und wie es eben in der Praxis abgeht.
Ja gut, von der Theorie her wird es immer gesprochen davon, dass man den Leuten hilft eigentlich, ja, dass das ein soziales Ding ist, und das war auch so ein bisschen für mich die Motivation, eigentlich das Studium zu beginnen, weil ich gedacht habe, ja, sozial bin ich schon irgendwo. Und
jetzt muss das sozusagen das Gegenteil sein in der Praxis.
Ja, in der Praxis kann ich das einfach nicht bestätigen, ja, weil das hat für mich nichts mit sozialem Handeln zu tun, ja, weil die Leute werden eben bevormundet und von oben herab von dem System halt behandelt grundsätzlich, ja.
Wenn du das so deutlich sagst, bekommst du da selber irgendwie intern Schwierigkeiten oder ist das bisher nicht so wie bei Inge?
So schlimm wie bei Inge ist es noch nicht, aber ich habe schon auch Gespräche gehabt, also in meiner Agentur in Ulm selber schon mit den Vorgesetzten und halt in der Regionaldirektion ist halt die nächsthöhere Stelle vor der Zentrale. In Stuttgart war dann auch schon ein Gespräch, das war sehr deutlich und da wurde mir auch gesagt, dass jetzt arbeitsrechtliche Konsequenzen halt eben überlegt werden und dass sie sich halt konkret schon über die Abmahnung Gedanken gemacht haben. Aber konkret ist bis jetzt noch nichts gekommen.
Wie siehst du deinen weiteren beruflichen Weg?
Ja, das muss ich jetzt abwarten. Ja? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich mein Studium zu Ende bringen kann oder ob sie mich vorher loswerden wollen. Ich vermute mal eher Letzteres. Und dann werde ich sehen, wo ich mich denn orientiere.
Wenn du keine falschen Tatsachen sagst, kann dir eigentlich auch keiner an den Karren fahren.
Ja, könnte man denken.
Sollte so sein.
Okay. Das warten wir mal ab. Ja.
Ehe wir die dritte Teilnehmerin vorstellen, würde ich sagen, machen wir jetzt ein bisschen Musik in der Plattform bei Radio Free FM. Wir sind zurück in der Plattform bei Radio Free FM und mit uns auf dem Podium ist Renate Hartwig. Die Renate und ich haben kürzlich gemeinsam eine Plattformsendung gemacht. Renate, stell dich bitte mal kurz vor und sag, du hast ja mit der Gesundheitspolitik viel am Hut. Was bedeutet denn das im Zusammenhang mit unserem Thema heute?
Ja, das gehört schon zusammen. Wenn die Leute übers Jobcenter in letzter Konsequenz krank werden, dann beim Arzt landen, der Arzt sieht, Hartz-IV-Empfänger, kriegt schon Probleme, oder die, zum Beispiel die, laufen natürlich bei uns auf, die freiwillig versichert sind in einer gesetzlichen Krankenkasse, das Geld nicht mehr aufbringen, zum Jobcenter laufen, wieder weggeschickt werden. Letztendlich die Klammer, die uns da zusammenhält, jetzt nicht nur, weil wir uns einfach auch gesellschaftspolitisch verstehen, ist in letzter Konsequenz das Wort Angst. Wir haben gesellschaftspolitisch eine Situation in unserem Land, die über dem schwebt das Wort Angst. Jeder hat Angst. Entweder hat man Angst, die Existenz zu verlieren, man hat Angst, den Job zu verlieren. Wir werden immer schweigsamer, wenn ich jeden Tag die Nachrichten höre, die Zeitungen lese, dann müssten eigentlich jeden Tag 1000 Leute auf der Straße sein und sagen, das wollen wir nicht. Und was sind?
Nichts
ist. Und genau das ist System. Und das verbindet uns. Das verbindet uns in all den Gesprächen, die wir geführt haben. Das verbindet uns dadurch, dass Gisela uns zusammengebracht hat. Das verbindet uns, weil wir letztendlich mit Freuden feststellen, dass es zum Beispiel so Leute noch gibt wie Marcel, mit Zivilcourage und Rückgrat, da haben wir einfach zu wenig in unserem Land, weil die Leute niedergemacht werden im Bereich Gesundheitspolitik genauso wie im Bereich, wenn sie keinen Job mehr haben und abhängig sind von diesem Staat und ihr Existenzminimum kriegen und sich dann noch dafür entschuldigen müssen, dass eine Firma, das habe ich nämlich leider auch erlebt, die Leute rauskickt, einfach aus Gewinnüberlegungen. Und die werden, wir als Menschen werden inzwischen durch den Rost geschmissen und werden nicht mehr als Mensch wahrgenommen. Und da liegt das größte Problem.
Wie viele Leute, die arbeiten müssen, betrifft denn das Thema Angst? Wie viel Prozent ungefähr? Und wie viel können sagen, naja, ich habe einen sicheren Boden unter den Füßen?
Also ich will jetzt keinem zu nahe treten, aber die einzigen, die heute noch sicher sind, das sind die Beamten. Das ist so.
Wie hast du dich selber dem Thema angenähert?
Was? Grundeinkommen? Oder?
Ja, überhaupt auch gesundheitspolitisch. Wie ist dein Werdegang? Sagst du ein paar Worte dazu?
Gesundheitspolitisch, das ist eigentlich typisch. Das hat was mit meiner Grundhaltung zu tun. Und da steht oben drüber, wenn es ungerecht zugeht, dann stehe ich auf der Matte, Punkt. So, und ich habe das eben gemerkt im Gesundheitssystem. Also ich bin nicht krank. Ich habe es also nie als Betroffene erlebt. ich habe auch nicht Betroffenheit, indem ich jetzt zum Beispiel betroffen bin durch irgendeine Entscheidung über eine Arge. Habe ich mein ganzes Leben noch nicht gehabt und trotzdem mische ich mir ein. In das Gesundheitssystem bin ich einfach gekommen, weil ich gespannt habe bei einem Arztbesuch, dass ich ein uninformierter Patient bin. Dass mir die Medien Dinge vorenthalten, Informationen vorbehalten, die ich eigentlich wissen müsste.
Du schreibst ja auch Bücher, wenn du recherchierst, bekommst du da Wände zu spüren oder bekommst du Infos?
Ja, also das kommt drauf an. Von den Leuten, die betroffen sind, kriege ich Infos. Von den Leuten, die es betrifft, die renne ich gegen Betonwände. Aber es macht nichts. Ich habe das Gewicht dazu, dass ich die auch manchmal niederreiße.
Wie macht man das? Wie macht man das gut? Gibt es da ein paar Tricks, um an Infos ranzukommen, die man nicht zunächst mal bekommt?
Na, da geht es mir wieder Inge. Die sind einfach dann da irgendwie. Und wenn man recherchieren kann, dann bohrt man halt weiter. Zum sagt man ja zu mir Bullterrier, wenn ich mich einmal festbissen habe, dann lasse ich nicht mehr los und ist mir wurscht, wenn die Hose kaputt geht.
Deine Buchtriologie, wie heißt die und was ist da so das Kernthema?
Also das System hat, das Gesundheitssystem war ja überhaupt nicht auf meinem Plan. Das kam ja zu mir und ich habe es ja nicht gesucht. Das war eben im Januar 2007, anlässlich eines Arztbesuches. Ich komme rein, Erkältung, so wie du wahrscheinlich jetzt, kratzige Stimme, ist für Vorträge nicht so witzig. Und ich komme rein, sage grüß Gott, er sagt, setzen Sie sich mal rein. Er geht wieder raus aus dem Sprechzimmer und mein zweiter Vorname ist ja Neugier. Geht dieser Computer an und kommt so ein rotes Band und es läuft immer schön technisch geleitet und da steht drauf, die Behandlungszeit für diesen Patienten ist abgelaufen. So, und jetzt in der Logik habe ich gesagt, wieso kann die abgelaufen? Seid ihr da noch gar nicht angefangen?
Da fühlt man sich gleich viel gesünder wieder, was? Gell? Da fühlt man sich gleich wieder viel gesünder in dem Moment.
Ich habe halt nur gesagt, wie kriege ich meine Stimme wieder her?
Ja.
Auf jeden Fall kam er dann rein und ich fasziniert immer mit meinem Kopf den Band hinterher. Und dann sagte er, oh, jetzt haben Sie das gesehen. Ich meine, der kennt mich schon ein paar Jahre. Und er sagte, ja, was ist das denn für ein Scheiß? Dann sage ich mir, Sie haben mich doch noch gar nicht untersucht, wieso ist denn die Zeit schon abgelaufen? Wer sitzt außer uns beiden hier in diesem Sprechzimmer? Also für mich zählt das Vertrauen Arzt und Patient. Wer sitzt da irgendwo? Oder hat da seine Kamera aufgebaut? Oder seine Stechuhr oder was weiß ich? Dann sagt er, er kann es mir nicht erklären, das geht nicht wegen seinem Budget. Jetzt ist das zweite Wort, habe ich nicht verstanden. Kurzum, ich habe ihn dann genötigt, zu mir zu kommen. Und nicht als Hausbesuch zu verrechnen, das ist sehr wichtig, das muss ich dazu sagen, hat drei Kollegen mitgebracht und als die vier Ärzte nachts um zwei bei uns rausgegangen sind, habe ich zu meinem Mann gesagt, die sind entlaufen in Günzburg. Weil das, was die hier erzählen, habe ich noch nie gehört, noch nie gelesen, weiß ich nicht. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und das ist draus geworden.
Inge, zu mir hat mal eine Mitarbeiterin einer Widerspruchsstelle im Jobcenter gesagt, wir sind per Anweisung gezwungen, falsche Widerspruchsbescheide zu machen, zulasten von den Betroffenen. Kannst du diese Erfahrungen bestätigen oder wie sieht es bei euch aus?
Also das finde ich ja schön, dass du mir das auch erzählst. Ich selbst habe diese schriftliche Weisung bisher nicht gesehen. Ich weiß es von Kollegen, die haben mir das auch aus der Widerspruchsstelle in Hamburg auch mitgeteilt. Was wir haben, ist, was man mir auch schon gesagt hat, wenn Widersprüche eingehen, dass wir sie rauszögern sollen, bis der Zeitraum der Eingliederungsvereinbarung vorbei ist, weil dann würde das wohl nicht mehr gelten. Und damit würde der Widerspruch sich im Sande sozusagen verlaufen und das ist natürlich ein Skandal.
Liegt es daran, dass die Ämter sagen, okay, die meisten gehen eh nicht zu Gericht oder es dauert auch viel zu lang, bis wir da zahlen müssen, das dauert so lang, das können wir aussitzen?
Ja, das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Es ist auch so, viele Betroffene wissen gar nicht, dass sie zu Gericht gehen können oder sich auch einen Beratungsschein holen, eine einstweilige Verfügung machen. Aber es ist auch bekannt, dass die Wartezeiten bei Gericht 2 bis 3 Jahre derzeit dauern. Und da braucht man Kraft, man braucht Mut. Aber das größere Problem ist, man braucht das Geld dafür. Mhm. Ja, der Widerspruch läuft und man ist trotzdem sanktioniert, ja, bis zum Teil auf 100%.
Und für das Amt geht sozusagen die Rechnung auf, wenn man diese Schiene fährt?
Ja, natürlich, weil die Bundesagentur für Arbeit, die Jobcenter, haben sozusagen nicht unbedingt Kosten. Ja, das ist bekannt, denen kostet das nichts. Das Einzige, was sie haben, ist ein Zeitaufwand, wenn der Teamleiter mit muss ins Gericht.
Das wäre ja auch ein Punkt für dich zu sagen, so sollte es nicht sein.
Genau, es sollte nicht sein, es darf so nicht sein. Ja, so, und es ist ein ich sag mal, ein Drama, dass so viele Menschen klagen müssen und über 50-60% Gewinn vor dem Gericht. Das bedeutet doch nichts anderes, dass die Sozialrichter die Arbeit der Jobcenter-Mitarbeiter machen, weil die nämlich keine Ahnung haben.
Haben diese Gerichtsurteile, die oft gut ausgehen für die Betroffenen, auch dafür gesorgt, dass Hartz IV geändert worden ist, also SGB II?
Ja, also gerade große Urteile mit der Sanktionspraxis war das ganz klar zu beobachten seit 2006. Als man bei den Bundessozialgerichten festgestellt hat, die Sanktion war rechtswidrig, sogar auch zum Teil verfassungswidrig, dann wurden die genau diese Paragraphen wieder verschärft und die Weisungen, ja. Also ich sage mal, auf der einen Seite ist es gut für die Menschen, wenn sie klagen, auf der anderen Seite folgt aber dann gerne eine Verschärfung innerhalb des Systems.
Kannst du selber sozusagen aus diesen Dingen Honig saugen für deine Beweisführung?
Ja, das kann ich. Einfach anhand der historischen Geschichte schon fast innerhalb der Sanktion und vor allen Dingen der historischen Geschichte der Änderung der vielen Weisungen. Ja, ich weiß nicht, wie viele Ordner ich langsam nur noch Weisungen wegen der Sanktionspraxis habe. Ja, und das kann man wunderbar verfolgen, wie sich das ändert, auch anhand der E-Mails, dann anhand der Protokolle.
Du und der Marcel, ihr habt euch ja quasi über das Stichwort Bloggen kennengelernt. Jetzt müsst ihr mir mal noch ein bisschen erzählen. Was können denn die Leute tun, um eure Blogs zu beleben, zu unterstützen?
Also bei mir kommentieren die Leser unwahrscheinlich. Ich komme teilweise gar nicht mehr nach mit Freischalten. Ich habe, glaube ich, pro Artikel im Schnitt 300-400 Kommentare und noch mehr. Und sobald ich einen Artikel reinstelle, weiß ich, ich habe erstmal 5 Stunden Ruhe, dann setze ich das, die Leute lesen das nochmal, die recherchieren nach und dann geht das Kommentieren los. Ist aber hochinteressant, weil ich selbst ganz viel daraus lerne, also es macht wirklich Spaß zu lesen.
Ja, bei mir ist es auch so, also Leute kommentieren, jetzt nicht 300 pro Artikel, aber so 30 vielleicht. Und das ist natürlich auch eine wichtige Unterstützung, natürlich ideologisch, intellektuell und natürlich auch mental. Ja. Also da stehen Leute dahinter, es sind die Betroffenen, für die man sich dann auch einsetzt und das merkt man dann auch ganz klar.
Sagt uns doch mal die konkreten Adressen.
Meiner heißt kritischerkommilitone.wordpress.com, glaube ich, gell? Ja. Also zusammengeschrieben.
Wie viel Zeit kann man da am Tag verbraten, sozusagen, am Bloggen?
Ja, man kann durchaus. Also ich gucke, dass ich so alle 7 bis 10 Tage irgendwie einen Artikel einsetze. Ich schreibe und lasse ihn dann aber auch gerne liegen, auch mal ein paar Tage und lese dann nochmal Korrektur. Oder ich schreibe aus der Stimmung heraus, und aber auch gleichzeitig entspannt mich das Schreiben. Und wenn ich das Gefühl habe, ich muss mich mal 100% entspannen, dann schreibe ich von mir aus auch einen Brandbrief.
Also, okay. Also, ja, bei mir ist es ganz unterschiedlich. Also kann ich jetzt nicht sagen, 1 Stunde am Tag oder so. Das kommt halt auch ganz drauf an, was für ein Thema ich jetzt gerade für wichtig finde. Und dann auch natürlich erstmal dazu recherchiere nochmal. Dann kann es auch sein, dass mal irgendwie, erstmal schreibe ich meistens Entwürfe und dann schreibe ich das danach nochmal rein. Wenn es natürlich ganz emotional ist, dann schreibe ich es natürlich auch direkt, ja, dann läuft es natürlich auch schneller, dann irgendwas dazu schreiben.
Was sind denn aktuell eure Hauptthemen im Blog?
Also mein aktuellstes ist jetzt gerade die Leiharbeit und das letzte, was ich reingestellt habe, zur Kooperation vom Arbeitsamt halt eben mit der Bundeswehr, eben auch angesichts des bevorstehenden Syrienkrieges. Das ist auch so eine emotionale Geschichte. Deswegen bin ich da dann auch rhetorisch schärfer geworden und habe da auch dementsprechendes Feedback von meinen Mitkommilitonen erhalten schon, okay, dass es verfassungsfeindlich sei, was ich mache. Ja, da bin ich jetzt auch noch mal gespannt, was da so kommt.
Gut, ich habe diverse Artikel noch im Fach liegen. Ich kann mich gar nicht entscheiden. Also ein großes Thema ist derzeit natürlich die freie Meinungsäußerung für mich, wie die auch beschnitten wird, wie auch Zensur von Seiten der Bundesagentur für Arbeit betrieben wird oder versucht wird zu betreiben, auch vor Zensur. Und ich denke, da werde ich mich nochmal so ein bisschen analog eines Brandbriefes noch etwas verschärfen, die Aussagen.
Wir haben gleich die Gelegenheit, ein bisschen zu diskutieren in der Plattform. Bis dahin machen wir nochmal etwas Musik. Here we go. Free FM. Die Plattform bei Radio Free FM. Renate Hartwig darf jetzt unsere Diskussionsrunde eröffnen mit einem wichtigen Punkt.
Also der Punkt, das ist ja nicht so, dass ich keine Kontakte habe zu solchen Erfahrungen. Wir haben nämlich eigene Erfahrungen. Wir haben eine Wohnung, die haben wir vermietet an ein türkisches Ehepaar mit Kind. Und dieser Mann ist, die Firma von ihm ist, keine Ahnung warum, auf jeden Fall, er ist rausgeflogen, weil es die Firma nicht mehr gibt. Und wir haben selber erlebt, wie diese Familie, dieser Mann in dem Fall, 3 Monate hingehalten wurde, bevor überhaupt dieser Antrag bearbeitet wurde. Wir haben ihm dann gesagt, okay, die 3 Monatsmieten, das lassen wir jetzt mal und das machen wir dann irgendwann, wenn er wieder Geld hat. Inzwischen ist 5 Jahre vergangen und ich sehe, es sind inzwischen knapp 4.000 Euro aufgelaufen bei uns als Vermieter, weil die Agentur sich weigert, zum Beispiel die Nebenkosten von Heizung zu bezahlen. Alles, was er eigentlich, was ihm zusteht, das ist nämlich genau das in der Praxis, was Inge in Theorie jetzt gesagt hat, sie weigern sich. Und er kommt nicht weiter. Er steht jedes Mal vor 5 verschiedenen Leuten. Er wird von einer Person zur anderen geschickt. Und es ist wirklich menschenverachtend. Und jetzt haben wir uns mit eingeschalten und haben ihn jetzt über Wedel, das ist ja neben Hamburg, haben wir ihm dann einen Anwalt besorgt über die Stadt. Und der hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Und das ist ein praktisches Beispiel, wenn sich jemand nicht wehren kann, weil er einfach vielleicht die Kraft nicht hat, das Wissen nicht hat, niemand hat, der ihm hilft, dann geht der baden. Und ich sage Ihnen, wenn das jetzt nicht mir gewesen wäre, dann wäre der schon längst aus der Wohnung rausgeflogen. Der hätte keine Wohnung mehr, der wäre dann keine Ahnung wo unterkommen, mit seiner Familie in irgendeinem Zimmer, in einem Obdachlosenasyl, was weiß ich wo. Und das ist einfach etwas, wo ich den Aufruf starte, was wir jetzt gehört haben vom Blog, das ist Information. Und was ich erwarte, das ist, dass wir alle mal uns überlegen, wie wir uns vernetzen können, die sagen, einmischen ist Bürgerpflicht. Wir müssen uns wirklich zusammenschließen und der Politik, die Rahmenbedingungen setzt, so in den Hintern treten, dass denen schlecht wird. Und das hätten wir schon längst machen müssen, dann hätten wir auch am 22. anderen September. Das kann ich euch sagen. Also die Frage an Inge in dem Fall wäre, kann das sein, dass die den jahrelang hinhalten von einer Person, der hat ja keine feste Person, sondern der hat laufend andere, ich selber habe mit denen korrespondiert, telefoniert und jedes Mal, wenn ich anrufe, 3-mal am Tag habe ich jemand anders am Telefon, der zuständig ist.
Einzelfall oder Methode,
genau. Inge? Genau, sehr gut.
Leider keine Einzelfälle, inzwischen spreche ich von Methode, gerade in der Leistungsabteilung, also die Leistungsabteilung sind personell komplett unterbesetzt, das ist Fakt, schon immer gewesen. Da muss unbedingt mehr Personal rein. Die haben bis zu 900 Fälle zu bearbeiten. Der Krankenstand ist sehr hoch, die Fluktuation ist sehr hoch. Und dann passiert eben Folgendes, die Akten gehen von einem Mitarbeiter zum nächsten. Der nächste Mitarbeiter liest die gar nicht, die ganzen Akten. Vor allen Dingen nicht die handschriftlichen Vermerke. Das heißt, der ist gar nicht informiert und beginnt von vorne oder hat seine eigene Rechtsvorstellung. Fürs Jobcenter ist das natürlich insofern gut, es spart erstmal Kosten. Ja, im Grunde genommen gibt Renate hier einen zinsfreien Dispokredit, ja, an die Jobcenter und dann damit auch an die natürlich Bundesregierung. Ja.
Aus dem Publikum gibt es eine Frage von Uli Walter. Er hat sich zuerst gemeldet, vielleicht ein bisschen näher zum Mikrofon kommen, dann können wir das auch übertragen und jeder weiß, um was es geht.
Ja, also ich hätte zunächst mal eine Frage an die Frau Hannemann. Und zwar, wo bleiben eigentlich da die Kernaufgaben der Bundesagentur, nämlich das Ziel, möglichst viele Menschen in den ersten Arbeitsmarkt und nicht auf dem Umweg von Leiharbeit zu vermitteln. Zweitens, die Bereitstellung von Netzwerken. Ja, wir kennen ja 2 Menschen, die arbeitslos sind. Die einen haben eigene Netzwerke, die tun dann schon und finden auch was. Aber wir müssen ja gerade denjenigen helfen, die keine solche Netzwerke haben. Die müssen wir ersetzen. Das wäre doch die Kernaufgabe. Und wo bleiben die Informationen an Arbeitssuchende, was sie noch tun können, um ihren Status zu verbessern, um ihre Ausbildung zu verbessern oder genau das zu tun, was auf dem Arbeitsmarkt gefragt ist. Und dann hätte ich eine Frage an die Frau Hartwig. Wo sind denn da die Parallelen zum Gesundheitssystem? In beiden Fällen erkenne ich eines, es werden statt innovative Problemlösungen zu finden, Probleme verwaltet. Da verwalten wir die Arbeitslosen, wir lösen das nicht. Und man versucht den immer größeren Druck oder die entstehenden Probleme mit immer noch mehr Regeln sozusagen Herr zu werden, statt dass man einfach mal innovative Lösungen sucht. Zeichnet sich da in unserer Republik was ab, dass eben die politische Inkompetenz und die Ahnungslosigkeit sozusagen zu völlig katastrophalen Zuständen führt?
Gut, danke. Betreffend des Arbeitsmarktes, also wir müssen sagen, wir haben laut IAB, Institut, was der BA angehörig ist, 6 Millionen Arbeitslose, davon 1,5 Millionen Kinder derzeit, ich spreche von 8 Millionen Arbeitslosen. Und wir haben aber nur rund 1 Million offene Arbeitsstellen, inklusive dem verdeckten Arbeitsmarkt. Das heißt, es kann schon mal gar nicht aufgehen, dass jeder hier einen Arbeitsplatz findet, ob Zeitarbeit oder nicht. Im Grunde genommen sage ich, müssen wir runter mit den Arbeitsstunden auf 30 Stunden. Ja, früher hat IG Metall in den 80er Jahren, Sie erinnern sich vielleicht mal, noch die 35-Stunden-Woche gefordert mit der schönen Sonne. So, damit bin ich aufgewachsen und war immer dafür und bin bis heute dafür. Und auf der anderen Seite sage ich aber auch ganz klar, es ist gar nicht gewollt, dass wir ein Arbeitsmarkt haben, fernab des zweiten Arbeitsmarktes, ja, dann müssen die Unternehmen müssen reagieren. So, und die Merkel fordert ja Mindestlohn, aber über die Tarifparteien, das ist der falsche Weg, ja, weil dann hätten wir das ja schon mehr. Ich fordere einen Mindestlohn auch von eben 10 Euro, aber das müssen die Unternehmen in die Wege leiten, ja, so. Also eben, wir haben nicht genügend Arbeitsstellen, die Unternehmen sind unflexibel in meinen Augen, die wollen das gar nicht, weil für sie ist es natürlich günstig, über Zeitarbeit, ja, oder eben Fachkräftemangel tatsächlich aus Europa zu holen, weil die auch noch günstiger sind. Betreffend des Netzwerkes ist es ganz schwierig, weil ich gerade in der Bewegung auch sehr beobachte, dass die Erwerbslosen selbst untereinander konkurrieren. Wer ist der bessere Erwerbslose? Ne, so, und wer hat weniger Stress mit dem Jobcenter, wer hat die bessere Ausbildung als Erwerbsloser, es stellt sich ganz, ganz schwierig dar, also auch die Verbände untereinander zu vernetzen, was mich sehr traurig stimmt, ja, also ich bin dran und ich hoffe, es wird besser, ansonsten unbedingt die Erwerbslosen sich vor Ort an die Verbände wenden und Beratung stellen.
Also das ist gleich beantwortet, ich sehe überhaupt kein Licht am Tunnel, überhaupt nicht, dass da irgendwo politisch sich was in irgendeiner Weise ändert. Ich sehe das gleiche System und ich sehe vor allem, dass hier die Menschen alle als Ware behandelt werden und als unangenehm. Also im Gesundheitssystem stört nur einer und das ist der kranke Patient. So, und jetzt frage ich mich allen Ernstes auf die Frage jetzt, wie kann man das politisch lösen? Da brauchen wir erstmal eine andere Regierung. So, Punkt 1. Punkt 2, politisch können wir es so jetzt gar nicht lösen in der Diskussion. Ich frage mich nur, und das soll sich jeder fragen, der Finanzier dieses Systems ist, da sind wir nämlich alle als Kassenpatienten, wie kommen die Kassen auf 29 Milliarden auf der Seite? Die haben 29 Milliarden gebunden, Gott, woher kommt das? Das ist alles unser Geld. Und dann steht bei mir der Kranke, der Patient, ob jung oder alt, spielt jetzt überhaupt keine Rolle, und wird von den Krankenkassen abgewiesen, wenn er was braucht. Und dann steht da eine Meute von Ärzten in weißen Kitteln, die einfach die Hose voll haben, kein Rückgrat haben und sich nicht auf unsere Seite stellen, so wie sie es machen müssten. Das ist meine Kritik nach 7 Jahren auch bei den Medizinern. Unterm Strich das Gleiche. Mangelnde Zivilcourage. Jeder schaut, so wie bei die Erwerbslosen sagen, wer ist der Bessere? Und in der ganzen Gesellschaft heißt Ellenbogen, wo komme ich am besten weg und wenn der neben mir durch den Rost fällt, ist mir egal. Und das müssen wir ändern und das können wir ändern, die Gesunden fürs Gesundheitssystem und die Arbeit haben und Power haben für das, was Inge macht.
Ja, wir diskutieren weiter hier im Club Orange im Einsteinhaus. Ich darf ganz herzlich Danke sagen an Inge Hannemann fürs Kommen. Und natürlich an Renate Hartwig und Marcel Kalvas. Danke fürs Zuhören. Das war's in der Plattform, Redaktion und Moderation hatten heute.
Ja, Dorothee.
Und Friedrich. Und die Organisation hatte Gisela Glück groß. Wir sagen danke, wünschen einen schönen weiteren Sonntag. Und wie gesagt, wer noch kommen möchte zum Diskutieren, wir sind noch hier. Okay.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.